Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, sagen Conny und Peter. Conny wird uns die Bibelverse lesen und ich werde als euer Pastor euch heute etwas über Pfingsten erzählen. Danke, Herr, dass du uns ausgestattet hast. Danke, dass du uns Kraft gibst. Danke, dass du uns ja hingestellt hast, auch das zu tun, was du schon mit Jesus hast verkünden lassen, dass wir in die Welt gehen sollen und dass du uns dazu auch Kraft gibst, und das ist genau das, was Pfingsten passiert ist. Danke, Herr. Amen.
Amen.
Ja, wenn wir die Welt mal fragen nach Weihnachten, dann kommen Geschenke und vielleicht noch ein bisschen mehr. Wenn wir nach Ostern fragen, dann kommen Osterhasen und Ostereier. Und wir wissen natürlich, dass für gläubige Menschen hinter diesen beiden Festtagen ganz was anderes steht. Aber wenn man die Menschen dann nach Pfingsten fragt, dann sagen sie, oh ja, da kann man Urlaub machen, da ist schon warm. Aber mehr kann man dann auch nicht erwarten, weil sie gar nicht wissen, was sie mit Pfingsten anfangen sollen. Und da möchte ich heute für die, die schon Bescheid wissen, vielleicht etwas Erläuterndes geben. Und die, die noch gar nichts wissen, die können dann eben auch ein bisschen Grundlage für Pfingsten und für das, was dort geschehen ist, bekommen. Es ist ja ein wichtiger Tag, das ist eine Art Gelenk zwischen Altem Testament und Neuen Testament, so sehe ich das, dass da ein Umbruch auch stattgefunden hat. Und ich möchte eigentlich gar nicht mal mit dem Leitvers anfangen, sondern ich möchte ganz einfach mit einem Vers anfangen, der aus den kleinen Propheten ist und der in Apostelgeschichte 2 genau wiedergegeben ist. Denn wir müssen damals sehen, wir hatten ja die Propheten, die kannten ja das, was passieren würde. Und die haben natürlich auf etwas gewartet, was kommen würde. Aber hören wir erstmal die Apostelgeschichte 2, 17 bis 21.
Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
Ja, da spricht natürlich auch die Endzeit mit rein und das Endzeitgeschehen. Und da müssen wir uns auch gelegentlich mal drüber unterhalten, dass das für uns ja gar nichts Böses ist. Aber wenn wir die Umstände heute sehen, ist, glaube ich, doch für jeden erkennbar, dass wir schon in dieser Endzeit uns immer deutlicher befinden. Die Propheten, hatte ich gesagt, die waren natürlich vorbereitet, weil sie wussten, dass etwas geschehen würde, was wieder durch den Geist auf das Volk kommen würde. Und die Rabbiner, die haben eigentlich ein bisschen abgebremst. Die haben gerade bei den kleinen Propheten immer wieder festgestellt, dass der Heilige Geist, durch den sie ja geführt sind, die Propheten sind ja durch den Heiligen Geist geführt, dass gerade bei den letzten Propheten der Heilige Geist erloschen ist. Sie haben dann zwar den Messias erwartet, aber den haben sie ja nicht erkannt, und das, was da passiert ist, als Jesus auf der Erde war, da haben sie eigentlich Jesus wieder zu einem Propheten runtergestuft und haben dann das Ganze, was er gesagt hat, überhaupt nicht ernst genommen und haben das also auch, sie haben eigentlich gar nicht zugehört, was Jesus gesagt hat. Wir haben von vornherein geblockt und die Ohren zugemacht. Und da muss man auch sehen, dass Gott ja wirklich etwas vorhatte. Jesus hat nicht nur selbst den Geist besessen, sondern er hat ihn auch verliehen und hat ihn seinen Jüngern ja verheißen. Er hat ihnen gesagt, pass auf, es wird etwas passieren. Und hier müssen wir zwei Zeiten sehen. Einmal haben wir Ostern, als er auferstanden ist. Ostersonntag ist Jesus auferstanden. Und er ist dann noch in Galiläa und Umgebung ist er umeinander gezogen und hat sich 500 Leuten gezeigt. Dann ist Himmelfahrt gekommen und da hat Jesus ihnen gesagt, pass auf, jetzt geht etwas noch Wichtigeres los, nämlich er hat ihnen gesagt, dass sie das Wort weitertragen sollen. Und um dieses Erfüllen dieses Wortes hat er gesagt, ihr müsst euch dort, wo wir uns immer getroffen haben, zurückziehen und warten. Sie sollten von Himmelfahrt bis Pfingstsonntag warten. Und da wissen wir auch, das ist eine lange Zeit, nicht? Wenn man so lange, das sind nur ein paar Tage, aber da kennen wir unsere Ungeduld, ja, worauf warten wir da eigentlich? Und sie waren ja immer noch am Zweifeln, das haben wir ja selbst immer noch gesehen oder gelesen in den ganzen Geschehen, auch am Himmelfahrtstag, war immer noch, ja, noch Zweifel da. Bei Matthäus haben wir es gelesen, wenn ihr euch an die Worte vom letzten Donnerstag und letzten Sonntag erinnert. Und jetzt kommt Pfingsten. Und da wird eigentlich das erfüllt, was der Prophet Joel und viele andere, wir haben auch noch viele andere Bibelstellen, die das auch noch ausdrücken. Wir haben in Jesaja, in Hesekiel, haben wir auch Bibelstellen, die eigentlich ganz klar ausdrücken, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Pfingsten. Pfingsten, das möchte ich jetzt, und an dieser Stelle möchte ich den Leitvers lesen, der wo steht?
Apostelgeschichte 2, 1 bis 4 lese ich.
Ja.
Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab.
Ja, und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Das Pfingstfest war ja ein altjüdisches Fest schon damals. Und im Griechischen heißt das Pentekoste. Und Pentecostal Church heißen die Pfingstler heute auch noch in Englisch. Und das war das Fest, ja, man kann das eigentlich sagen, das war ein Erntedankfest, nicht? Sie haben den Abschluss der Getreideernte gefeiert und haben dann die Erstlingsgaben. Sie haben die Opfer gebracht und genau, die Erstlingsgaben sind ja Opfer gewesen, die sie denn als Dankopfer gegeben haben. Das Pfingstfest war nicht ganz so, hatte nicht so große Bedeutung, möchte ich mal sagen, wie das Passa- und das Laubhüttenfest in dem Alten Testament. Aber zu der Zeit, und das ist wichtig für unsere Geschichte, waren viele Pilger eben aus In- und Ausland, auch in Jerusalem. Es war ein buntes Treiben und das bildet ja auch letztlich den Hintergrund für das Geschehen, was der Lukas dann anschließend beschreibt. Die Geistausgießung, die hier zitiert wird, ist für die Einheit der ersten Christen ganz wichtig. Denn sie hatten von da die Erkenntnisse wurden verdichtet. Ich muss das mal so vorsichtig formulieren. Was da ist ihnen eigentlich klar geworden, was Jesus ihnen erzählt hatte, was er sie gelehrt hatte. Und durch den Geist konnten sie es verstehen und konnten dann auch das weitergeben. Mhm. Deshalb ist hier also die Reihe, wenn wir den Missionsbefehl, den Jesus zu Lebzeiten gegeben hat, geht hin und predigt und bringt das Wort weiter. Ja. Und Markus hat ja gesagt, heilt in meinem Namen. Sie sollten also genau das tun, was Jesus gesagt hat. Und jetzt, da haben sie sich ja gedacht, wie soll das gehen? Und jetzt sollten sie von Himmelfahrt bis Pfingsten warten. Und dann kommt der Heilige Geist und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist also der Kern der Pfingstpredigt ist das, nein, nicht der Pfingst, des Pfingstgeschehens. Die Pfingstpredigt kommt ja dann nachher. Das ist erstmal die Geistausgießung mit Geräuschen verbunden ist. Sie waren in dem Oberstübchen, wo sie sich immer mit Jesus getroffen haben, wo auch das letzte Abendmahl, die Bilder kennen wir alle von Rembrandt, der war nicht dabei, aber der hat das gemalt, er wusste sicher, wie das da ausgesehen hat. Und das kennen wir überall überhaupt. Und da sollten sie sich jetzt auf das Pfingstgeschehen erwartungsvoll vorbereiten. Und dann passiert es eben, dass die Windgeräusche kommen, dann wird das Haus erzittert und die Jünger werden mit dem Geist erfüllt und es kommen Feuerzungen auf ihr Haupt und sie reden in anderen Sprachen. Das ist der Kern des Pfingstberichtes von Lukas, den er ja schreibt. Und wenn wir ins Hebräische und Griechische nochmal gehen, dann hängen Wind und Geist eng miteinander zusammen. Und auch im Alten Testament wird häufig von Gott von Wind begleitet, wenn wir Elisa und Elia sehen. Und feurige Erscheinungen haben wir auch oft bei Gott. Denken wir nur an Mose wie im Dornbusch. Ja. Und auch wie letztlich die Feuersäule und die Wolkensäule, in der Gott ja auch war und hat sein Volk geführt. Das sind alles schon Vorläufer. Aber etwas ganz Wichtiges möchte ich euch dazu mitteilen. Das waren ja immer spezielle Leute, die das erfahren sollten. In der Wüste waren es die Israeliten und dann waren es die Propheten. Und dann waren es eben ganz ausgesuchte Leute. David sicher, Salomo und selbst Bileam, gell? Ganz einfacher Mann, wurde ausgesucht, eben dass er das gegnerische Volk nicht segnen sollte und die Israeliten nicht verfluchen sollte. Kennt ihr die Geschichte? Aber jetzt durch die Ausgießung des Heiligen Geistes ist ja auf alle der Geist gekommen. Und jeder, der sich danach ausstrecken könnte, wird also jetzt davon erfüllt. Wenn wir jetzt nochmal auf das Geschehen kommen, dann ist diese ganze Geschichte ja optisch und akustisch von vielen wahrgenommen worden. Und es muss irgendwie auch einen Blick gegeben haben in dieses ganze Geschehen hinein, obwohl sie im Obergeschoss waren, dass viele Menschen das auch gesehen haben. Und dass es sich nicht um, ja, sagen wir mal, einen Kurzschluss handelt, dass vielleicht, damals gab es ja noch keinen Strom, aber dass irgendetwas passiert ist, was dort durch physische Dinge hervorgerufen ist. Das könnte man gleich ausschließen, weil die Betroffenen nämlich, auf die der Geist gefallen ist, an zu reden fingen. Und sie haben in Sprachen geredet der Menschen, die dort aus In- und Ausland angereist waren. Und die haben gesagt, was ist denn mit denen los? Die sind doch, das sind doch alles Galiläer. Wieso kennen die unsere Muttersprache? Ich habe einen Farbigen erlebt, der hat ein Lied gesungen. Und daraufhin, nein, andersrum. Ein Mann in einer Gemeinde hat ein Lied gesungen. Mit einem Text, den er nicht verstanden hat. Und dann ist ein Farbiger dazugekommen und hat gesagt, weißt du eigentlich, was du da singst? Und da hat er gesagt, nein, ich habe das durch den Geist eingegeben bekommen. Ja, sagt er, das ist die Nationalhymne von unserem Volk in Afrika. Und das ist genau das, was wir heute auch erleben können. Das ist natürlich, dann sagen wir alle, also, das ist ja nur crazy, gell? Krass, wie die Jungen sagen, cool oder wie auch immer. Aber das muss man erstmal verstehen und auch dann umsetzen, dass heute auch sowas noch möglich ist. Dass es also kein physisches Thema war, wird dadurch ganz klar ausgeschlossen und sie wurden alle nämlich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Mittelpunkt ist für mich, dass Gott selbst hier am Wirken ist. In der Mitte seiner geistbegabten Jünger, die er losschicken will und die jetzt aktiv werden sollen. Und der Lukas, der das schreibt, der verzichtet auf jede bildreiche Ausschmückung von diesem Text. Er bringt einfach nur die Botschaft in den Mittelpunkt, die es zu verkündigen gilt. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt.
Mit der Kraft.
Bitte?
Mit der Kraft.
Ja, und der Kraft, die Kraft kam auf sie, dass sie jetzt also auch, das ist ja das auch, der Heilige Geist wirkt ja eben auf besondere Weise. Wenn wir letztens schon gehört haben, gut, dass du das einbringst, wenn Boten losgeschickt werden, nämlich die Engel, die haben klar ihren Text und den sagen sie dir. Aber der Heilige Geist, der wirkt immer anders. Den kannst du nie, und jeder Mensch erfährt ihn auch anders. Das kann man nie in eine Form pressen, dass man sagt, so geht es. Man kann das nur aus Erfahrung sehen. Und da kann ich auch für mich nur sagen, ich weiß ganz genau, wie Gott durch den Heiligen Geist zu mir redet. Und das kann ich auch ganz schwer, ich kann es euch erklären, aber verstehen müsst ihr das. Und so kann jeder eben die Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen und dadurch eben auch für sein Leben und für seinen weiteren Verlauf des Lebens eine neue Wendung einschlagen. Wenn wir jetzt auf den nächsten Schritt kommen, wir werden uns nicht mit dem Text ab Vers 5 im Text beschäftigen, wir werden ihn nicht lesen. Ihr könnt es ab Vers 5 bitte weiterlesen. Sie sind dann im Haus, heißt es, aber der Petrus, der dann beflügelt durch die Kritik, die ihm auch entgegenschlägt, das Wort ergreift, der kommt ja jetzt zu einer öffentlichen Predigt. Und da bin ich der Meinung, ist dieses Oberstübchen viel zu klein. Er wird sicher auf dem Weg zum Tempel gewesen sein und irgendwo in gewissen Versammlungsräumen am Tempel hat es dann die Möglichkeit gegeben, dass hier die Menge, die ja da war, die ging ja in das Oberstübchen gar nicht rein, von ihm unterrichtet wurde. Und wenn wir nochmal auf den Satz kommen, siehe, sind das nicht alle, die da reden, Galiläer, dann muss man in der frühen Christenheit wissen, dass die Galiläer eigentlich ein derbes Volk sind. Und sie haben einen derben Ausspruch. Und so durften sie auch zeitweise im Tempel gar nicht die Schriftrollen lesen, weil sie einfach ein...
Die waren nicht so gelitten.
Ja, die waren nicht gern gesehen. Aber... Genau die Menschen sucht Gott sich aus. Genau die Menschen kommen jetzt hier zu großer Ehre, sage ich mal, zu einer Aufgabe und werden jetzt von ihm ausgesucht, dass sie das Evangelium unter die Völker bringen sollen. Ist das nicht gewaltig? Das ist bei Gott, deshalb kann man auch für sich selbst immer sagen, warum ich gerade? Und das höre ich auch immer, wieso ich? Es gibt doch viel gescheitere Leute, warum soll ich das machen? Und das ist etwas, was wir immer wieder auch akzeptieren müssen, wenn der Heilige Geist zu uns spricht. Ihr kennt meinen Ausspruch da, das Beste und Einfachste, was ich dann sage, ist
Amen.
So ist es. Ja und Amen. Und die Hochmütigen, die braucht Gott hier nicht als Werkzeug. Das ist nicht seine Art, diese Menschen dort zu benutzen, sondern der Eignungstest ist für Gott etwas, dass ganz andere Maßstäbe angelegt werden. Und Gott sucht, wenn man das nochmal auf diese Formel bringt, leere Gefäße, die er füllen kann. Und wie wäre das Gegenteil, volle Gefäße, die nur ein Etikett brauchen? Das ist bei Gott nicht möglich. Wenn Leute schon eine vorgefasste Meinung haben und wollen nur noch, dass sie das heilige Etikett aufgeklebt haben, das ist bei Gott nicht. Du musst erstmal leer sein, du musst alles abgeben, du musst alles vergessen, was war. Und dann kann Gott neu mit dir arbeiten. Und da geht letztlich die Erfüllung des Missionsbefehls ja los. Hier fängt die Jüngerschaft als erste Gemeinde an, das Wort unter die Menschen zu bringen. Und Petrus macht es ja vollmächtig. Der stammelt da nicht und dottert nicht und weiß auch genau, was er sagen soll. Der gibt präzise Auskünfte und hat genau den Nagel auf den Kopf getroffen, wie wir heute sagen würden. Früher hat er gezweifelt und gezögert und ich weiß nicht was alles. Ne? Und hat dann gesagt, wie soll das gehen? Und hier plötzlich bricht er eine vollmächtige Rede raus, weil er eben den Heiligen Geist bekommen hat. Er ist auf ihn. Ja. Ist auf ihn gekommen. Und wenn wir dann die Menschen sehen, die um die herum waren? Verwirrung ist immer das Erste. Verwirrung löst aus, zitieren wir doch mal den Einsatz, sie waren aber alle verwirrt und wussten keine Lösung. Die Lösung lag ja vor ihnen. Die Lösung wurde ihnen ja gegeben. Aber sie konnten das mit ihrem normalen Denkschema nicht übereinbringen. Und deshalb war erstmal Verwirrung da. Sie sahen keine Lösung. Und dann geht das in die Ratlosigkeit. Und dann kann man eigentlich sagen, dass einige eher ironisch vorgegangen sind, indem sie gesagt haben, naja, die sind doch alle betrunken und die haben zu viel von dem Most getrunken. Das ist dann so eine Schutzbehauptung, obwohl, und dann sagt einer, es doch morgens um neun. Gut, das ist für viele natürlich keine Aussage, dass man nicht vom Vorabend noch betrunken ist. Das haben sie halt so, dass man vom Fest eben noch den Alkoholgenuss in sich hat. Das ist dann so eine Schutzbehauptung, die wir auch heute kennen. Und in unseren Tagen ist es nicht anders. Wenn wir das Evangelium weitertragen, dann haben wir auch manchmal Unverständnis und Spott von Menschen, die eben Gott vielleicht meinen zu kennen, aber vom Heiligen Geist nicht erfüllt sind und letztlich auch das Wort nicht kennen, in der Bibel nicht lesen und insofern nicht die Möglichkeit haben, auf Gott zurückzugreifen. Die Verkündigungsformen, die wir heute haben, die sind ja ganz anders. Damals sind sie einfach losgegangen und haben Gemeinden gegründet. Aber wenn wir heute, wir haben durch die Predigt, wir können auf die Straße gehen. Wir können letztlich auch, wenn wir angegriffen werden, Verteidigungsreden führen, so wie Petrus das ja auch gemacht hat. Wir können persönliche Gespräche haben, wir können Gruppengespräche haben, wir können Briefe schreiben und wir können Bücher lesen. Aber bei allem kommt es auf das eine an, auf den Inhalt. Und der Inhalt ist immer Gottes Wort. Eben Gottes Heilshandlung an uns Christen durch Jesus, indem er auf Golgatha am Kreuz gestorben ist. Das ist der Beginn eines neuen Bundes. Das ist das Gelenk, von dem ich vorher sprach. Da ist etwas total umgeschwenkt, was im Alten Testament nicht vorhanden war, dass Jesus eben gekommen ist, um zu erretten, um Sünden zu vergeben und für die Menschen, die ihn annehmen, ewiges Leben bereit zu haben. Und das ist die größte Tat, die er für uns gemacht hat. Und insofern ist die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten sozusagen die Gründungsstunde für die christliche Mission, für das, was Jesus von seiner Lehrtätigkeit in den 3 Jahren mit den Jüngern, was festgehalten worden ist als biblisches Wort. Überleg mal, das ist uns überliefert von damals, was Jesus mit ihnen gemacht hat. Seine Heilstaten und so weiter können wir heute anwenden, weil wir mit dem Heiligen Geist, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, wenn wir im Heiligen Geist getauft sind, dann auch aktiv werden können. Dann können wir genau das tun, was zum Beispiel in Markus 16 steht. Legt ihnen die Hände auf, damit es besser mit ihnen wird. Wir können Kranke heilen. Lass uns doch noch mal auf die Reihenfolge blicken. Wir haben erst die Errettung. Wir müssen Jesus annehmen. Das ist sozusagen die Eintrittskarte. Und dann kann es wechselseitig sein. Du kannst im Heiligen Geist getauft sein, bevor du im Wasser getauft bist. Aber du kannst auch zuerst getauft sein im Wasser und dann vom Heiligen Geist. Aber du kannst die Geisttaufe und die Wassertaufe niemals erfahren, bevor du nicht dein Leben Jesus gegeben hast. Das ist der Eintritt. Und dieser Eintritt, ja sagen zu Jesus, das kannst du im stillen Kämmerlein machen. Da kannst du einen Text lesen, oder im Fernsehen, oder es sitzt jemand neben dir, der dir das vorschlägt. Und dann hast du dein Leben Jesus gegeben. Dann kommt Gott auf dich zu, durch Jesus. Da kann schon mal ein Bote kommen und sagen, ich möchte, dass du im Wasser getauft wirst. Das ist dann eine Aufforderung, die du vielleicht ganz zart vernimmst. Und wenn ich daran denke, wie ich sie gehört habe, ich habe 4 Wochen nach meiner Lebensübergabe, habe ich ganz klar gehört, Peter, Himmelfahrt 2000, möchte ich, dass du im Wasser getauft wirst. Und ich habe sogar den Ort erfahren, wo ich mich taufen lassen soll. Und alle haben dann zu mir gesagt, ach, das ist so unbequem, man kommt da so schlecht ran. Und ich habe gesagt, Leute, ich werde dort getauft. Ich habe damals noch vielleicht nicht den Mut gehabt, Gott hat zu mir gesagt, dass es so ist. Heute weiß ich es. Und heute weiß ich, dass es richtig war. Und ich bin auch dort getauft worden und viele Menschen waren dabei, weil ja das Zeugnis der Wassertaufe die Bestätigung der Errettung ist, dass ich da, wozu gehöre? Zur Kirche, zur Gemeinde Gottes. Und dann kannst du dich ausstrecken und sagen, ich will mehr. Und dann streckst du dich aus nach der Taufe im Heiligen Geist. Dann werde ich dir die Hände auflegen und du wirst merken, wie die Kraft in dich strömt und wie du plötzlich verstehst, wie Gott zu dir spricht, wie Jesus in dir wirkt und was er mit dir vorhat. Und dann ist es wiederum an dir zu sagen, okay, ich mach das. So einfach, gell, Conny? So einfach und doch so schwer. Kommen wir nochmal auf den Lukas zurück. Er zeigt uns hier ganz klar in kurzen Worten einen Blick auf die Gründungsstunde der christlichen Mission. Und wir sehen, dass Gott selbst den Weg des Evangeliums einleitet, um es zu den Juden zu führen, durch Petrus, und durch den zu den Heiden zu führen, durch Paulus. So gelangt es durch Rom. Das haben wir letzten Sonntag schon gesagt, als wir über die Ausrichtung sprachen im Blick auf Himmelfahrt. Die großen Taten von Gott durch Jesus Christus und auch durch uns in Jesus Christus, das ist das Lebenselixier für uns heute. Da können wir genau daran anknüpfen, was Jesus damals seinen Jüngern gesagt hat, was er ihnen aufgetragen hat, dass sie auch tun können. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, können wir genau das auch tun. Um das auszudrücken, habe ich einen Bibelvers oder mehrere Bibelverse für euch. Und hört mal den Titus Kapitel 3, und zwar die Verse 4 bis 7.
Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte.
Amen.
Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens.
Amen. Genau da ist es alles nochmal zusammengefasst. Wenn ihr es nachlesen wollt, Titus 3, Verse 4 bis 7. Halleluja! Wir schließen diesen Gottesdienst mit dem Glaubensbekenntnis heute und anschließend werde ich euch segnen. Und wenn wir uns hoffentlich bald wieder präsent im Gottesdienst treffen, dann werde ich euch fragen, ob ihr den Heiligen Geist haben möchtet, ob ihr im Heiligen Geist getauft werden möchtet. Und ich werde euch die Hände auflegen. Und dann werden wir sehen, was passiert. Es ist eine ganz spannende Sache. Kann ich euch nur versprechen. Denn bei Gott ist nichts unmöglich.
Amen.
Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Amen.
Amen. Da ist der Heilige Geist. Und an ihn glauben wir unter anderem auch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Halleluja. Ein wunderschönes Pfingstfest wünsche ich euch und eine gesegnete Woche. Bis dann, euer Pastor Peter und Conny.